Diese Sendung wird dir präsentiert von Motul 300V, der offizielle Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk. 24 Stunden Daily, das Ganze zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, powered by Motul 300V. Wir schauen zurück auf den Donnerstag mit der Pole von Kevin Estre und einem super spannenden Hyper-Pole und schauen dadurch natürlich auch in Free Practice 3 und 4. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen hier zur Donnerstagsanalyse am Freitag. Und wir schauen natürlich zurück auf Free Practice 3 zuerst mal und schauen dabei auf unsere Analyse, die uns unser Timing-Partner mit TimingHH dort zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze mit dem Ausgang, den wir hier in Free Practice 3 haben. Das war in dem Sinne auch natürlich die Qualifikationssimulation, die man natürlich dort geleistet hat in dem, was man dort natürlich auch vorhatte und dadurch dann auch abgeleistet hat, um da natürlich auch gleichzeitig eine gute Performance in der Qualifikation damit dann auch gewährleisten zu können. In der Vorqualifikation kann man wirklich so sagen, das war nämlich Free Practice 3. Das hatte keinen anderen Zweck dazu, war nämlich das natürlich auch im Falle von Antonio Foco, der die schnellste Zeit gefahren ist mit einer 3:27.283, die das Ganze mit einer Zehntel Vorsprung vor Laurens Vanthoor und Dries Vanthoor damit auch abgeleistet haben in der Klasse der Hypercar-Kategorie, die dort dann in Free Practice 3 dann auch dort gefahren worden sind. Bei Sebastian Bourdais und Rosemary Lopez kam es zu Platz 4 und Platz 5. In der LP2-Wertung war es Ben Keating vor Louis de Letras, Scott Hofficker, Nevin Rau und Clément Novalak. Das Ganze war dann dort etwas deutlicher. Ben Keating dort mit einer halben Sekunde vorne. Und in der LMGT3-Klasse war natürlich auch dort alles natürlich darauf gepolt, wie man das Ganze in Richtung der Hyperpole-Qualifikation vorbereiten möchte. Und da war natürlich auch die Mannschaft von D-Station Racing dort natürlich auch daran beteiligt. Schnellstes Auto war bei James Cottingham von United Autosport mit 3:57.558. Hier und da in der Session gab es natürlich auch einige Ausrutscher, wie zum Beispiel zweimal das Auto von Panis Racing, die ja auch die Klasse geführt haben in der LMP2, Rodrigo Salas in der letzten Kurve und Scott Hofficker, die in Indianapolis in die Kiesbett gefahren sind und Georg Kortz, muss man sagen, im Run-In mit das Ganze im Gravel Trap gelandet, auch ebenfalls in Indianapolis, hatte dann dazu zur Folge, dass eine Full Course Yellow Phase ausgelöst worden ist und damit dann auch das Ganze zu beheben. Auch muss man sagen, United Autosport mit der 59 in Problemen, das Führungsfahrzeug in der LMGT3, das war dort ein Problem in Tête Rouge, das hat dazu geführt, dass dann auch gleichzeitig die rote Flagge ausgerufen worden ist, um das Auto dann auch damit zu bergen. Und damit gehen wir rein in die Hyperpole und das war wirklich eine Qualifying, das man nicht vergessen darf. Kevin Estre, muss man sagen, mit einer Last-Minute-Aktion, muss man sagen, damit die 19. Pole-Position eingefahren für Porsche. Die letzte gab es tatsächlich im Jahr 2016. Dahinter, muss man sagen, Alex Lynn mit einer 3:24.782. Damit hatte man eigentlich fast schon die Pole sicher, muss man sagen. Aber Kevin Estre hat das Ganze in der letzten Sektorzeit nochmal richtig gut gemacht und das war wirklich, wirklich stark von dem Franzosen und das war eine sehr, sehr interessante Qualifying Session, vor allem, weil man gedacht hat, nach der roten Phase, die dort rausgekommen ist, aufgrund dessen, dass Dries Vanthoor sich zum zweiten Mal an diesem Wochenende in Indianapolis im Kiesbett befunden hat, beziehungsweise dort eingeschlagen ist, dass mit dem 15er Wagen, der zwischenzeitlich ja auch die schnellste Zeit gesetzt hat, dann aber im Verlauf dessen auf die sechste Gesamtposition zurückgefallen worden ist. Dort hat man dann auch dessen eine rote Flagge ausgelöst und alle Zeiten wurden gestrichen und bei Cadillac erschien man sich erstmal sicher, dass man die Pole Position hatte. Sebastian Bourdais, lange Zeit Führender gewesen mit einer 3:24.816. Das aber, muss man sagen, Man war sich bei Cadillac sicher aufgrund dessen, dass man einfach nicht mehr so viel Sprit im Tank hatte. Man wollte auch dadurch nicht nochmal eine rote Flagge auslösen, denn das hätte dazu geführt, dass ebenfalls wie der BMW mit der 15 alle Zeiten gestrichen worden sind und damit hätte man dann eben vom Ende des Feldes der Hyperpole-Fahrer dort sich einreihen müssen und das wäre dann eben die achte Gesamtposition gewesen. Für die LMG T3 bzw. der LMP2 muss man sagen, dort war es dann tendenziell ein bisschen deutlicher. Im Falle dessen war es dort ebenfalls, na klar, ein spannendes Qualifying, aber es war von den Zeiten her deutlich, nämlich 6 Zehntel war man dort vorne. Im Falle von Louis Delatraz im Vergleich zu Idex Sport und Jupp van Eutert mit einer 3:33:217 reichte es dort für die Pole Position für Matthias Pech auf Platz 3, Ben Hendley auf Platz 4 und dem eigentlich favorisierten Auto von United Autosport mit Olivier Jarvis reichte es tatsächlich nur für Platz 5 in der LMP2-Klasse. Hingegen sehr deutlich muss man sagen, und da stellt sich natürlich die Frage, kommt dann nochmal der BOP-Hammer zum Einsatz? Und das ist nämlich im Falle der LMG T3-Klasse dort Brandon Ereep, Inception Racing, die schnellste Zeit gefahren mit 3:58:129, 8 Zehntel Vorsprung. Das muss man sagen, gegen dem Mantai Pure Racing Fahrzeug von Alex Mannekin, die in dieser Saison eigentlich das Auto war, was man so schlagen muss. BMW, das Team WRT, muss man sagen, ebenfalls mit einem Rennsieg in dieser Saison schon belegt worden. In Imola, würde ich sagen, ist die zweite Kraft hinter Mantai Pure Racing im Falle dessen das Ganze mit der 31, aber die haben sich ja nicht für die Hyperpole qualifizieren können in der Klasse der GT3-Fahrzeuge und Inception Racing, bei allem Respekt, 8 Zehntel Vorsprung, ziemlich stark, aber da muss man natürlich die Frage stellen, wie ist die Fahrzeugeinstufung dort? Ist das eine Eintagsfliege gewesen bei Inception Racing? Hat Brandon Ereep diese eine Runde gefunden, die es wahrscheinlich vielleicht in Le Mans nie wieder geben wird in der Klasse der LMGT 3? Das wird sich wahrscheinlich erstmal viele Fragen offen lassen, aber das Thema der LMG T3-Fahrzeuge, was das Thema BOP angeht, glaube ich, wird noch eine ziemlich interessante werden, zumindest in Richtung des Samstages. JMW Motorsport mit Giancarlo Petrobelli auf 3 und Ryan Hartwick und Ian James machten dann die Top 5 noch komplett im Bruton Ford und im Auto von Hard of Racing im Aston Martin. Das Ganze 1,3 bzw. 1,5 Sekunden zurück. Und das Ganze mit den Positionen, und da kommen wir nochmal zurück zur Hypercar-Kategorie. Und das liegt nämlich daran, dass wir jetzt natürlich nochmal schauen, wie denn die einzelnen Ergebnisse jetzt final sind in der Qualifikation. Und da steht aktuell drin, und das ist noch zeitenmäßig nicht so bestätigt worden. Es gibt per se noch keine offizielle Startaufstellung, aber tatsächlich wird das BMW im Team WRT auf der sechsten Gesamtposition starten. Das Auto gilt tatsächlich anders, wie es das in der Qualifikation gegolten hat. Die Zeiten werden nur für diese Hyperpole gestrichen, also nicht für die Qualifikation. Damit wird man tatsächlich von dem sechsten Startplatz starten, denn Earl Bamber, Alex Lynn und Alex Palou tragen ja immer noch die Strafe aus Spa mit sich, die plus 5 aufgrund des Verursachen des Unfalls in Spa-Francorchamps und damit auch der gleichzeitig resultierenden Rennpause, die man dort in der Ardennen und auf der Ardennen-Achterbahn damals hatte. Das zur Hyperpole, die finale Startaufstellung bekommt ihr dann hier zu hören. Das Ganze nämlich dann am Samstag in Vorbereitung zum Rennen am morgigen Samstag. Und wir schauen natürlich auch noch zurück auf das Ganze, nämlich at FP4. Das war sportlich jetzt nicht, muss man sagen, nicht unbedingt das Highlight dieses Wochenendes, aufgrund dessen, dass es natürlich angefangen hat zu regnen für die Teams, muss man sagen, aber eine Komponente, die natürlich auch nicht schlecht ist, denn man möchte natürlich auch, wenn es im Regen Rennen regnen sollte, dann möchte man natürlich auch die Möglichkeit haben, die Regenreifen zu testen. Das hatte man jetzt auch in dieser Saison nicht in der Hülle und Fülle tatsächlich, außer tatsächlich in dem Rennen von Imola. Aber das war ja auch eine sehr geprägtes Rennen. Deshalb würde ich mal sagen, lassen wir das mal so ein bisschen aus. Ryuichi Hirakawa, schnellste Zeit gefahren, 3:29:451, das ist aber ziemlich zum Anfang dieser Trainingssitzung. Antonio Foucault auf Platz 2 und Robin Freins auf Platz 3. Sehr, sehr knapp beieinander, muss man sagen. Die ersten 11 Fahrzeuge, Entschuldigung. Auf Platz 12 fängt es an mit 1,3 Sekunden im Falle von Julian Andlauer und Proton Competition Porsche, aber alle 11 Fahrzeuge innerhalb von 7 Zehnteln dort in der Hypercar-Kategorie vertreten. Im Lab-Overview muss man sagen, die Stint-Zeiten sahen sehr ansprechend aus. 3,34 im Schnitt gefahren von Sebastian Buemi, Brandon Hartley 3,31 dort zum Anfang gefahren und Ryo Hirakawa zum Anfang seines Stints, wo es noch nicht so extrem geregnet hat. Da muss man sagen, 3,37,061, das ist eine Push-Lap gewesen und die hat er dann eben dann genutzt. Also wie gesagt, das war eher eine sportlich irrelevante Session. Es ist tatsächlich auch nicht viel passiert auf der Strecke, außer wie gesagt, dass es dort geregnet hat. Groß, klar, hier und da mal ein paar Ausflüge, wie zum Beispiel das Iron Dams-Fahrzeug mit Sarah Bovy, unter anderem im Steuer, die dort einen kleinen Ausrutscher hatten. Aber das war tatsächlich sonst nicht großartig zu bemängeln, dass dort irgendwas passiert ist, was man irgendwie speziell erwähnen muss. Also von daher ist das tatsächlich heute ein Trainingstag gewesen, abgesehen davon, was mit Dries Van Dorp passiert ist, der dann doch für Aufregung gesorgt hat, ist das tatsächlich sonst nicht so viel und sonst so Erwähnenswertes gewesen, was wir hier sonst so berichten können. Morgen beziehungsweise für euch dann der Samstag ist dann für euch auch Newstag, denn da fassen wir alles zusammen, was so am Samstag für euch wichtig ist. Heißt, wie sieht die Startaufstellung aus? Was kann das Rennen in Sachen Wetter erwarten? Und was sind so News, die wir so berichten können in Richtung der 2024 und 20 Saison hinaus, also 2025 und die Zukunft der Langstreckenweltmeisterschaft? Stichwort ist da auch noch die Wasserstoffantriebe, die dort dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Weltmeisterschaft der Langstrecke auch Einzug halten. Wir behalten euch damit auf den Laufenden und damit war es das tatsächlich ganz kurz zusammengefasst. Die Ereignisse vom Donnerstag am heutigen Freitag und für euch morgen, wie gesagt, alles, was wichtig ist und auch nochmal die spezielle Vorschau mit unserem Partner Motul 300V. Bis dahin, euch noch eine schöne Zeit und bis dahin und bis morgen hier im GT-Talk.